Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu Glauben und Geschichten in der Zeit der Richter. Mittlerweile eine Zeit, in der jeder tat, was recht war in seinen Augen. So beschreibt es der Autor des Richterbuchs. Das heißt, der einzelne Israelit nimmt das Recht in seine Hand und entscheidet und handelt je nachdem, wie es ihm recht dünkt. Wir lesen weiter, und zwar an der Stelle, an der wir in der letzten Episode stehen geblieben sind. Richter Kapitel 18, Abvers 1. In jenen Tagen gab es keinen König in Israel. Und in jenen Tagen, also zu der Zeit, suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil zum Wohnen, denn bis zu jenem Tag war ihm mitten unter den Söhnen, unter den Stämmen Israels, nichts als Erbteil zugefallen. Und die Söhne Dan sandten 5 Männer aus ihrer Sippe, aus ihrer Gesamtheit, tapfere Männer aus Zora und aus Eshtaol, um das Land auszukundschaften und es zu erforschen. Als ich so für mich las, habe ich eigentlich diesen Teil fast überlesen. So, ja, gerade noch so als Einleitung zu einer neuen Geschichte, die ich dachte, dass uns jetzt erzählt werden wird. Ja, wir sind in der Zeit der Richter, das weiß ich. Zu der Zeit gab es noch keinen König in Israel. Das wiederholt sich. Das wurde bereits in Kapitel 17, Vers 6 auch schon mal erwähnt. In jenen Tagen war kein König in Israel. Und da kam der Satz, den ich am Anfang zitiert habe, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Okay, gut, das ist so der grobe Rahmen. Und hier der Stamm Dan, der sendet Kundschafter aus, um das Land auszukundschaften, um sich ein Erbteil in Israel zu nehmen oder auszusuchen. Aber dann blieb ich so innerlich stehen und dachte mir, Moment mal, wieso senden die den Kundschafter aus? Um das Land auszukundschaften und zu erforschen, das ist doch schon geschehen. Und wieso haben sie denn kein Erbteil zum Wohnen in Israel? Ihnen ist doch ein Erbteil zugesprochen worden. Und wenn sie mitgelesen haben, mit dabei waren beim Auszug aus Ägypten, als das Volk in das Land Kanaan kam und als eben das Land ausgeteilt wurde oder verteilt wurde, jedem Stamm ein Erbteil zugesprochen wurde, dann wissen sie ja, auch die Daniter, auch sie haben ihr Stück Land bekommen. Und zwar Josua Kapitel 19, Abvers 40. Für den Stamm der Söhne Dan nach ihren Sippen kam das 7. Los heraus. Ja, es wurde ausgelost. Und je nach dem Los hat jeder Stamm ein bestimmtes Stück Land im Land Kanaan erhalten. So auch die Daniter. Und dann wird dieses Stück Land genauer beschrieben. Ab Vers 41. Und das Gebiet ihres Erbteils war Zora, Eshtaol und ihr Schemesh, Schalbim und Ayalon und Jitla, Elon, Timna und Ekron, Elteke, Gibeton und Baalat, Jehud, Beneberak und Gatrimon und so weiter und so weiter. Ja, in der Tat, es werden ja auch Männer hier ausgesandt aus Zora und Eshtaol. Das heißt, das ist das Land, das dem Stamm Dan zugesprochen wurde. Das war ihr Erbteil. Deswegen wundert es mich, dass sie sagen, sie suchen sich ein Erbteil zum Wohnen, denn bis zum jenen Tag war ihm mitten unter den Stämmen Israels nichts als Erbteil zugefallen. Wenn wir gerade an Richterbuch Kapitel 1 nochmal zurückkehren, da wird ja so ein großes Bild nochmal gemalt oder uns vor Augen geführt, wie das denn war mit der Landnahme, mit dem, die einzelnen Stämme werden aufgeführt, auch in Richter Kapitel 1, Vers 34, auch die Söhne Dan werden erwähnt und da heißt es, und die Amoriter drängten die Söhne Dan ins Gebirge. Denn sie gaben ihnen nicht die Möglichkeit, in die Ebene herabzukommen. Und da werden ja nicht nur die Söhne Dan, also der Stamm Dan erwähnt, sondern auch die anderen Stämme. Vers 21, aber die Söhne Benjamin vertrieben nicht. Oder Vers 22, 27, Manasse, Ephraim, 29, Vers 30, Sebulon, Vers 31, Asser, Vers 33, Naphtali. Von allen wird gesagt, dass sie diese Stämme, dass die Völker, die da waren, nicht vertrieben haben. Und eben auch vom Stamm Dan. Da ist es ja nicht mal mehr, dass sie nicht das Volk dort vertrieben haben, sondern sie wurden von den Amoritern abgedrängt im Gebirge. Jetzt ist die Frage, die sich so für mich dann aufdrängte, haben sie kein Erbteil zugesprochen bekommen oder haben sie dieses Erbteil nicht angenommen, eingenommen und sind jetzt auf der Suche nach einem anderen Land? Aber das ist ihnen ja nicht zugesprochen. Warum bleiben sie nicht dort, wo sie sind, sondern warum begeben sie sich jetzt auf die Suche nach neuem Land? Kapitel 17, Vers 2. Diese fünf Männer, die kriegen den Auftrag und man sagt ihnen, geht hin, erforscht das Land. Was sie auch tun, und sie kamen in das Gebirge Ephraim zum Haus Michas und übernachteten dort. Und in der letzten Episode sind wir ja Micha begegnet. Richter Kapitel 17 wird uns Micha vorgestellt. Eigentlich auf eine sehr eigentümliche, merkwürdige Art und Weise. Denn die Geschichte beginnt 17 Vers 1, dass der Mutter von Micha 1100 Silberstücke genommen worden sind. Und sie wundert sich, wo diese Silberstücke weg sind. Es kommt heraus, ja, und Micha gibt es zu, Mama, ich habe dir diese 1100 Silberstücke weggenommen. Also ich bin der Dieb, sie vergibt ihm, das Geld wird Gott geweiht. Vers 3, hiermit erkläre ich nun das Silber als heilig für den Herrn, sagt die Mutter. Und die nächste Schlussfolgerung für sie, naja gut, dann soll mit einem Teil dieses Geldes ein Schnitzbild oder ein Gussbild gemacht werden. Und bereits beim Lesen haben wir uns in der letzten Episode schon gewundert, wie, Moment mal, wenn sie dem Herrn, also dem Gott Israel, dieses Geld widmet, also als für heilig erklärt, wieso werden denn jetzt damit auf einmal Schnitzbilder und Gussbilder gemacht? Das sind doch Götzenbilder. Ist hier eine Vermischung zwischen dem Glaube an den Gott Israels und dem Glaube anderer Götter? Sie sollten sich doch keine Schnitzbilder machen. Gesagt, getan, es passiert. Und ab Vers 5 wird uns gesagt, dass Micha nicht nur jetzt ein Schnitzbild und ein Gussbild hat, sondern auch sich ein Gotteshaus macht. Dazu noch einen Ephod, also ein Priesterschurz und Teraphim. Teraphim, so Hausgötzen. Also noch mit dazu. Und hinzu weiht er noch einen seiner Söhne zum Priester. Das heißt, er macht sich so sein eigenes Gotteshaus mit Priestern, mit Götzenbildern und hat es so für sich. Bei sich, für sich. Er ist der, der das Ganze betreut oder verantwortlich dafür ist. Und dann kommt eben dieser Vers 6. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. So die Bewertung des Autors. Das, was hier geschieht, ist eigentlich nicht gut. Und wir als Leser dieser Geschichte, wenn wir in die Geschichte zurückblicken, wissen, dass es genau das, wovor Mose, wovor Josua das Volk Israel gewarnt hat, nämlich keine Götzenbilder sich zu machen. Die Geschichte fährt dann fort mit Micha. Ein Levit taucht bei ihm auf, der zuvor in Bethlehem in Juda gelebt hat. Der macht sich auf den Weg, um zu schauen, wo er leben kann. Und diesem Leviten lädt jetzt Micha ein, Priester bei ihm zu sein. Ab Vers 10. Da sagt Micha zu ihm, bleibe bei mir, werde mir zum Vater und zum Priester und ich will dir jährlich 10 Silberstücke geben und Ausrüstung an Kleidern und deinen Lebensunterhalt. Da ging der Levit zu ihm hinein, entschloss sich bei ihm zu bleiben, Vers 12, und Micha weihte den Leviten. Wer hat ihm denn den Auftrag gegeben, Leviten zu weihen? Leviten waren aus dem Stamm, der Gott, der Jahwe geweiht war. Ihm sollten sie dienen und nicht anheuern als Hauspriester bei irgendjemandem in Israel. Aber Micha weiht den Leviten zum Priester. Er lässt sich offensichtlich drauf ein. Ja, und dann heißt es in Vers 12, der junge Mann wurde sein Priester und war für immer im Haus Michas. Und für Micha, Vers 13, Und Micha sagte, jetzt weiß ich, dass der Herr mir Gutes tun wird, denn ich habe den Leviten zum Priester. Das heißt, er hat ein Gotteshaus, er hat ein Gussbild, er hat ein Schnitzbild, er hat ein Ephod, er hat ein Teraphim. Jetzt ist nicht mehr sein Sohn Priester, sondern der Levit. Und die Schlussfolgerung für mich heißt, ja dann, jetzt wird mir Gott Gutes tun. Nicht nur wird er, sondern jetzt weiß ich, dass er mir Gutes tut, denn ich habe den Leviten. Das heißt, der Levit wird für ihn zur Legitimation. Gott ist bei mir, Gott ist auf meiner Seite. Natürlich fragen wir uns, wie der Levit sich darauf einlässt, auf die Schnitzbilder und die Gussbilder und Teraphim und ein Gotteshaus außerhalb von Silo, wo das Zelt der Begegnung war. Wieso macht er das? Was für ein Gottesverständnis haben sie oder was für ein Verständnis über den Glauben in Israel haben jetzt beide Männer? Micha, der Israelit, und der Levit, der Priester ist. Der Autor geht nicht näher darauf ein, sondern es gibt einen Schnitt. Wir hören von den Danitern, die sich aufmachen, um das Land auszukundschaften. Und sie kommen jetzt bei Micha an. Vers 2, zweiter Teil. Und sie kamen in das Gebirge Ephraim zum Haus Michas und übernachteten dort. Als sie beim Haus Michas waren, erkannten sie die Mundart des jungen Mannes, des Leviten, also des Priesters. Und sie bogen dahin ab und sagten zu ihm, wer hat dich hierher gebracht? Und was tust du hier? Und was hast du hier? Und er sagte ihnen, so und so hat Micha mir getan. Und er hat mich in Lohn genommen und ich bin sein Priester geworden. Da sagten sie zu ihm, befrage doch Gott, damit wir erkennen, ob unser Weg, auf dem wir gehen, zum Ziel führt. Offensichtlich ist es diesen fünf Männern ein Anliegen, dass sie rausfinden, ob Gott denn bei ihnen ist, ja? Ob der Weg, auf dem sie gehen, ob dieser Weg zum Ziel führt. Und das soll der Priester von Gott erfragen. Gut, könnte man sagen, aber wenn das Land vorher schon verteilt war, wenn sie ihr Stück Land zugesprochen bekommen haben, wenn sie sich haben zurückdrängen lassen von den Amoritern, dann wäre vielleicht ihr Auftrag eher gewesen, dort zu bleiben und dieses Stück Land einzunehmen und sich nicht auf die Suche nach anderem Land zu machen. Brauchen sie doch eigentlich gar nicht mehr nach Gottes Willen zu fragen, denn Gottes Wille war schon erklärt worden oder schon zum Ausdruck gebracht worden. Sie machen es, wollen es scheinbar doch wissen. Vielleicht hat Gott seine Meinung geändert oder vielleicht ist es auch sinnvoll, diesen Weg zu gehen. Vers 6, da sagte der Priester zu ihnen, geht in Frieden. Vor dem Herrn liegt euer Weg, auf dem ihr geht. Also er gibt ihnen die Vergewisserung, ja, der Weg ist gut, geht in Frieden. Vor dem Herrn ist das, was ihr tut. Sie sagen sich, gut, dann, das ist wohl der Wille des Herrn. Vers 7, und die fünf Männer gingen hin und kamen nach Laisch. Und sie sahen das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnen, nach der Art der Sidonier, ruhig und arglos. Arglos kann man auch übersetzen mit sorglos und sicher. Und es gab keinen, der einem irgendetwas zuleide tat im Land oder der fremdes Vermögen in Besitz genommen hätte. Und sie waren weit entfernt von den Sidoniern und sie hatten mit den Aramäern nichts zu tun. Ich habe mir das mal auf der Karte angeschaut. Wo liegt denn das? Oder wo waren sie denn da? Von wo aus sind sie gegangen? Ist ja gar nicht so leicht, sich das alles vor Augen zu führen. Also hier sind wir im Süden von Israel. Und da war das Gebiet Dan. Von dort aus machen sie sich auf, kommen nach Ephraim. Und von Ephraim ziehen sie weiter in den Norden bis nach Laisch. Da sind sie hingegangen. Dass ich mich fragte, wieso machen sie sich denn auf den Weg? Aber ja, okay, sie kommen nach Laisch und sehen dieses ruhige Volk, arglos, sicher. Keiner tut dem anderen irgendetwas zuleide. Niemand hat fremdes Vermögen in Besitz genommen. Dieses Volk sehen sie. Vers 8, und sie kamen zurück zu ihren Brüdern nach Zora und Eshtaol. Und ihre Brüder sagten zu ihnen, was bringt ihr? Sie sagten, macht euch auf und lasst uns gegen sie hinaufziehen. Wirklich? Dachte ich mir so, gegen dieses Volk, dieses arglose, ruhige Volk, das niemandem etwas zuleide tut? kein etwas dem anderen wegnimmt. Da wollt ihr, gegen dieses Volk wollt ihr ziehen. Aber sie fahren fort, denn wir haben uns das Land angesehen und siehe, es ist sehr gut. Und ihr bleibt noch untätig? Seid nicht zu träge zu gehen, um hinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen. Wenn ihr hinkommt, werdet ihr zu einem arglosen Volk kommen und das Land ist geräumig nach allen Seiten hin. Ja, Gott hat es in eure Hand gegeben. Wirklich? Gott hat es in eure Hand gegeben, weil der Levit es gesagt hat? Ist es so? Frage ich mich. Einen Ort, wo es keinen Mangel gibt an irgendetwas, was auf Erden ist. Vers 11. Da brachen 600 Mann von dort auf, von der Sippe der Daniter aus Zora und aus Eshtaol, umgürtet mit Waffen. Und sie zogen hinauf und lagerten zu Kirjat Jearim in Juda. Daher nannte man diesen Ort Machane Dan, genannt bis auf diesen Tag. Siehe, er liegt hinter Kirjat Jearim. Und von dort zogen sie weiter ins Gebirge Ephraim und kamen in das Haus Michas, kehren nochmal dorthin zurück, wo die fünf Kundschafter bereits waren. Da begannen die fünf Männer, die gegangen waren, das Land Laisch auszukundschaften und sagten zu ihren Brüdern, wisst ihr, dass in diesen Häusern Ephod und Teraphim und ein Schnitzbild und ein Gussbild sind? Und nun erkennt, was ihr zu tun habt. Da bogen sie dahin ab und traten in das Haus des jungen Mannes des Leviten ein, in das Haus Michas, und fragten ihn nach seinem Wohlergehen. Kann man ja mal machen. So, wie geht's dir denn so? Geht's dir gut? Und so weiter. Die 600 mit ihren Waffen umgürteten Männer aber, die von den Söhnen Dan waren, blieben am Eingang des Tores stehen. Nur die fünf Männer, die gegangen waren, das Land auszukundschaften, stiegen hinauf, gingen dort hinein und nahmen das Schnitzbild und das Ephod und die Teraphim und das Gussbild. Und der Priester und die 600 Mann, die mit Waffen umgürtet waren, standen am Eingang des Tores. Als jene nun in Michas Haus gingen und das Schnitzbild, das Ephod und die Teraphim und das Gussbild weggenommen hatten, da sagte der Priester zu ihnen, was tut ihr da? Sie sagten zu ihm, schweig. Lege deine Hand auf deinen Mund und geh mit uns und sei für uns Vater und Priester. Ist es besser für dich, Priester zu sein für das Haus eines einzelnen Mannes oder Priester zu sein für einen Stamm und für eine Sippe in Israel? Da wurde das Herz des Priesters froh und er nahm das Ephod und die Teraphim und das Schnitzbild und ging mitten unter das Volk. Und als ich so las, kam mir wieder so die Beschreibung dieses Volkes nochmal vor Augen, dass sie ja eigentlich töten wollen, dessen Land sie einnehmen wollen. Nochmal zurück, Kapitel 18. Ab Vers 17, zweiter Teil. Und sie sahen das Volk, das darin war, in Sicherheit wohnen. Sie hatten Ruhe und Sicherheit. Nach der Art der Sidonier ruhig und arglos. Und es gab keinen, der einem irgendetwas zuleide tat oder der fremdes Vermögen in Besitz genommen hätte. Die Daniter. Das Volk Israel oder ein Stamm im Volk Israel ist gerade drauf und dran, jemanden zu bestehlen. Selbst wenn jetzt das nur Götzenbilder sind, es sind nicht ihre Götzenbilder, sondern die von Micha. Und sie nehmen ihm diese Götzenbilder weg und sie nehmen ihm den Priester weg und sie argumentieren für den Priester mit, ja, sag mal, also du möchtest doch nicht nur Priester bei irgendjemandem daheim sein, so bei Micha, ein paar Leute, ein paar Familien. Du bist doch zu Höherem geboren. Du könntest Priester für einen ganzen Stamm sein, für eine ganze Sippe. Das ist doch viel besser für dich. Und er denkt sich, oh ja, stimmt. Vers 20, da wurde das Herz des Priesters froh. Und er nimmt das alles mit und sagt, auf geht's. Wir machen uns auf den Weg. Ich gehe mit euch mit. Ist doch viel besser. Ein Karrieresprung, könnte man sagen, für den Priester. Vers 21, und sie wandten sich und gingen weiter und stellten die Kinder und das Vieh und die wertvollen Dinge an die Spitze. Sie hatten sich schon ein Stück weit von Michas Haus entfernt. Da wurden die Männer zusammengerufen, die in den Häusern wohnten, die beim Haus Michas standen, und sie holten die Söhne Dan ein. Es spricht sich jetzt herum, der Priester ist weg, die Götterbilder sind weg, wir müssen was machen. Sie holen die Söhne Dan ein. Vers 23. Und sie riefen die Söhne Dan an. Und diese wandten ihr Gesicht um und sagten zu Micha: Was ist dir, dass du dich hast rufen lassen? Er sagte: Meine Götter, die ich gemacht hatte, habt ihr mir weggenommen und den Priester dazu und seid weggezogen. Was bleibt mir da noch? Und wie könnt ihr denn zu mir sagen, was ist dir? Und als ich so für mich las, dachte ich, lese ich richtig? Meine Götter, die ich gemacht hatte? Und unweigerlich kam mir so vor Augen, dass die Geschichte des Menschen gemäß dieser heiligen Schrift, die beginnt damit, dass Gott den Menschen macht. Gott erschafft in 1. Mose Kapitel 1 die Erde und er erschafft den Menschen. Gott macht den Menschen und nicht der Mensch macht Gott. Aber genau das ist, was hier passiert oder passiert ist bei Micha zu Hause. Meine Götter, die ich gemacht habe, die nehmt ihr mir weg und den Priester dazu. Sag Micha, wieso machst du dir denn überhaupt irgendwelche Götter? Du sollst dir keine Götter machen, Micha. Das ist nicht dein Auftrag, das ist nicht deine Aufgabe und du sollst dir auch keine Priester machen. Und überhaupt kann ein Mensch eben Gott nicht machen. Gott ist da. Und er sollte sich ihn auch nicht machen. Aber, wie der Autor schon sagt, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ab Vers 25, und die Söhne Dan sagten zu ihm: Lass deine Stimme bei uns nicht mehr hören, damit nicht Männer mit erbittertem Mut über euch herfallen und du und dein Leben verwirkst und das Leben deines Hauses. Und die Söhne Dan zogen ihres Weges, und als Micha sah, dass sie stärker waren als er, wandte er sich und kehrte in sein Haus zurück. Es geht hier um Macht. Wir haben uns jetzt Gott genommen, sagen die Daniter. Und wir sind mächtiger und stärker wie du. Und wenn du noch weiter redest, dann werden wir dich umbringen, dich und deine Leute und alles, was hier ist. Und man fragt sich wirklich, ist das, wo das Volk Israel hingekommen ist? Ein Kampf um Gott, ein Streit um Gott, der dazu führt, dass sie einander vernichten, Gewalt ausüben, die über die Besitznahme Gottes, als würde Gott nicht zeitgleich bei Micha sein können und bei dem Stamm der Daniter. Und was ist überhaupt ihr Verständnis, dass wenn sie diesen Priester haben und mit diesem Priester, die Götzenbilder haben, dass sie es dann schaffen werden, was dieses Volk zu besiegen, dass dann Gott bei ihnen ist, dass dann sie im Recht sind oder wie sie es schon ihren Brüdern gegenüber formuliert haben, Gott hat euch dieses Volk in eure Hand gegeben. Vers 27. Jene aber nahmen mit, was Micha gemacht hatte, dazu den Priester, den er besaß. Und da ist wieder diese Besitznahme. Der Priester, den er besaß. Wieso besitzt der Micha ein Priester? Klar, weil er ihn geweiht hat, weil er ihm seinen Lebensunterhalt bezahlt. Also dachte er auch, diesen Priester, den besitze ich. Das stand ihm aber nicht zu. Das Zelt der Begegnung war in Silo. Die Priester waren dort. Und wenn sie irgendjemandem gehören, dann Gott, aber nicht irgendeinem Menschen. Und sie kamen über Laisch, über ein ruhiges und argloses Volk und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Über ein ruhiges und argloses Volk, das niemandem etwas zuleide tut, das von niemandem etwas, ich gehe nochmal zurück, 18 Vers 7. Und es gab keinen, der einem irgendetwas zuleide tat im Land. oder der fremdes Vermögen in Besitz genommen hätte. Und da sind sie, die Israeliten, die Daniter, sie sind diejenigen, die den anderen was wegnehmen, ihrem eigenen Bruder etwas wegnehmen, stehlen und ihn auch noch bedrohen und ihm bereit sind, ihn umzubringen, wenn er noch weiterredet. Und dieses Volk bringt jetzt ein argloses und ruhiges Volk um, schlägt es mit der Schärfe des Schwertes und die Stadt verbrannten sie mit Feuer. Dort sind sie angekommen, in dieser Zeit, in der jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das Böse nimmt überhand in dem Land. Sie haben da nichts zu suchen gehabt. Aber weil sie denken, dass sie Gott besitzen und sie sich einen Gott machen, der so ist, wie sie sind, denken sie auch noch, dass dieser Gott das legitimiert, was sie jetzt gerade tun. Gott hat es in eure Hand gegeben. So erklären sie sich das. Naja, dann können wir ein ruhiges und argloses Volk umbringen. Und der Autor macht deutlich durch diese Geschichte, nein, liebe Daniter, nein, so funktioniert es nicht. Vers 28 sagt er, und kein Retter war da. Diese Tragik, eigentlich hätte hier jemand retten müssen, aber es war kein Retter da, denn das Böse war im Herzen dieses Volkes jetzt angekommen. Sie hatten das Recht in ihre Hand genommen und Gott war längst nicht bei ihnen. Sie hatten sich ihre eigenen Götter gemacht und sie in Besitz genommen und dazu die Priester, also diejenigen, die ihnen zusprechen, und das hat er auch gemacht, dieser Priester, in Kapitel 18, Vers 6, als sie ihm sagten, befrage doch Gott, damit wir ihn erkennen, ob unser Weg, auf dem wir gehen, zum Ziel führt. Da sagte der Priester zu ihnen, geht hin in Frieden, vor dem Herrn liegt euer Weg, auf dem ihr geht. Und diese Geschichte sagt uns, du kann nicht einfach so einem Priester glauben, nur weil er etwas sagt, muss er noch lange nicht den Willen Gottes aussprechen. Vers 28 zurückgekehrt, denn die Stadt war weit entfernt von Sidon und sie hatten mit den Aramäern nichts zu tun. Dieses arglose und ruhige Volk wird umgebracht. Und sie lag in der Ebene, die zu Bet Rehob gehört. Und sie bauten die Stadt wieder auf und wohnten in ihr. Und sie gaben der Stadt den Namen Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren worden war. Früher dagegen war Laish der Name der Stadt. Und die Söhne Dan richteten sich das Schnitzbild auf und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes des Mose oder in anderen Handschriften auch Manasse, er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter bis zum Tag der Wegführung der Bevölkerung des Landes. Und sie stellten sich das Schnitzbild Michas auf, das er gemacht hatte, dieses Schnitzbild, das er gemacht hatte, all die Tage, in denen das Haus Gottes in Silo war. Sie gehen in dieses Land, töten ein argloses und ruhiges Volk, das niemandem etwas zuleide tut. Und als Selbstbestätigung, als sie da ankommen und die Stadt wieder aufbauen, richten sie sich diese Schnitzbilder und Götzenbilder auf, haben weitere Priester, die ihnen sagen, gut gemacht. Das war eine gute Sache, die ihr da getan habt. Und währenddessen, fast so wie so eine traurige Note, hier kommt zum Schluss der Geschichte, sagt der Autor nochmal, dass das Haus Gottes in Silo war. Nicht bei den Danitern. Dort war Gott. Aber wir leben in einer Zeit, in der kein König in Israel ist und jeder macht, was recht ist. In seinen Augen ist. Bis zum nächsten Mal bei Glauben Geschichten wünsche ich Ihnen Gottes Segen und freue mich darauf, dass wir beim nächsten Mal weiterlesen. Gott mit Ihnen.